Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends der Blockchain-Szene. Am kommenden Donnerstag steht der mit sehr großer Spannung erwartete Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank an. Lagarde und ihre Truppe sind aktuell in einer Zwickmühle gefangen. Einerseits muss die historische Inflation bekämpft werden, andererseits dürfen aber schwächelnde Euro-Mitgliedstaaten nicht unter die Räder kommen. Dieser Spagat wirkt aktuell ein bisschen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und wie auch immer diese Entscheidung in 3 Tagen ausfallen wird, sie ist auch äußerst relevant für den Kryptospace. Und darüber hinaus werfen wir in dieser Folge einen Blick auf die deutlich gesunkene Bitcoin-Dominanz und was das mit The Merge zu tun hat. Heute ist Montag, der 5.9.2022. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo Stefan, wie ist die Lage?
Hallo Peter, hallo ihr Lieben. Ja, nach einer Auszeit endlich mal am Wochenende war ich im Schwarzwald, hab das genossen und bin jetzt ein Stück weit gestärkt zurück nach Berlin gekommen.
Ja, sehr schön. Was macht man im Schwarzwald?
Och, wandern und tatsächlich im Schwarzwald Schwarzwaldforellen angeln und dann direkt auf den Grill werfen.
Klingt super geil. Da kann ich nicht ganz mithalten. Mein Naturerlebnis am Wochenende hat sich auf Birnenpflücken in Schwiegermutters Garten beschränkt, aber das war auch sehr schön. Von der Natur zum Rechtlichen und damit wie immer an dieser Stelle erst einmal unser Disclaimer. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar, sondern spiegelt lediglich unsere persönlichen Meinungen wider. BTC Echo haftet weder für Verluste aus euren Trades, noch werden wir an Gewinnen beteiligt. Und jetzt wie immer unser Marktupdate. Stefan, hau raus, was war in den letzten 7 Tagen los am Kryptomarkt?
Ja, man könnte sagen, nicht viel, gähnende Langeweile aktuell. Es ist vermutlich immer noch das Sommerloch oder auch die Erwartung darauf, was jetzt im September noch so alles folgt. Aber faktisch ist, wir haben eine Range ausgebildet zwischen roundabout 19.500 und 20.500 US-Dollar. Oben war es den Bullen aktuell nicht vergönnt, die 20.500 nachhaltig zurückzuerobern. Auf der anderen Seite, Unterseite 19.500, 19.600 hält bisher.
Ja, das Volumen nimmt auch noch ab in dieser Schwankungsbreite. Das sieht so ein bisschen aus, als ob sich da irgendwas zuspitzt. Das steht da demnächst eine Bewegung an?
Es ist immer so, da hast du tatsächlich recht, dass nach einem Range Decline, also quasi einer Verringerung der Handelsrange über Zeit, über mehrere Tage, irgendwann, wenn der Ausbruch kommt, haben wir wieder eine Zunahme des Handelsvolumens und vor allen Dingen, also das Handelsvolumen wird mit dem Ausbruch aus dieser Range dann wieder zunehmen und dann haben wir im Grunde genommen eine Handelsrange-Erweiterung, mit der ich dann auch zeitnah her rechne.
Ja, die Range kann ja nach oben bullish aufgelöst werden oder bearish nach unten. Also ich persönlich bin da im Moment eher bearish eingestellt. Zum einen, weil uns mit dem September, der noch schlechteste Monat bisher bevorsteht im Jahr, dann wäre es generell eine Trendfortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends. Jetzt gerade in der Range sind eher tiefere Hochs als höhere Tiefs gebildet worden. Das sieht ein bisschen aus wie so ein fallendes Dreieck oder so. Das verursacht bei mir so ein bisschen eine bärische Bias, wie man, glaube ich, neudeutsch sagen würde. Aber wie siehst du das Ganze?
Tatsächlich ist es so, dass wir, also ich habe jetzt vorhin gerade nochmal schnell geguckt, mich abgedatet zwischen dem, also 4-Stunden-Chart bis 12-Stunden-Chart, ist es eindeutig ersichtlich, dass wir eine bärische Divergenz haben. Die haben wir im Grunde genommen Freitag getriggert mit diesem kurzen Anstieg an die 20.400, die dann Freitag ab 18 Uhr mehr oder weniger dynamisch wieder abverkauft wurde.
Insofern, ja, ganz kurz, was divergiert da? Ist das wieder der RSI, der da nicht konform mit dem,
ja,
mit dem Preischart
ist? Ja, noch ein anderer, ich nenne ihn den Divergenzindikator. Das ist tatsächlich mein eigener Indikator, den ich selber mal für den klassischen Markt irgendwann geschrieben habe vor Jahren, der auch auf dem Krypto, im Kryptobereich sehr gut funktioniert. Zeigt einfach an, einfach gesagt, Divergenz ist immer, wenn ein Kurs ein höheres Hoch macht, aber der Indikator im Grunde genommen das Gegenteilige indiziert und dann ein tieferes Hoch beziehungsweise tieferes Tief zum gleichen Moment zeigt. Das heißt, im Grunde genommen, die gehen auseinander in ihrer Entwicklung. Der eine geht nach Norden, der andere geht nach Süden und das indiziert immer tendenziell, dass mitunter dieser Anstieg, den wir da am Freitag nochmal kurz hoch hatten, dass das mehr oder weniger ein Fake war und tendenziell die Bären weiter am Drücker sind vorerst. Also insofern bin ich, was das angeht, tatsächlich bei dir. Ein Grund ist sicherlich auch die Stärke des US-Dollar weiterhin. Also der springt von hoch zu hoch zu hoch. Wir haben heute Morgen ein neues, ich glaube 21 Jahre hoch jetzt gesehen. Und momentan ist da nicht zu erkennen, dass der US-Dollar wirklich nachhaltig schwächelt und wieder gen Süden umdreht. Und das ist natürlich problematisch für sämtliche Risikoassets, insbesondere wo dann auch Bitcoin drunter fällt. Nichtsdestotrotz, um auch mal diesen bärischen Tenor so ein bisschen zu, ja, ein bisschen außen aufzudröseln, sag ich mal, oder vielleicht eine Gegenmeinung, eine Gegenposition aufzubauen. Ich gucke aktuell bei sowas immer, gerade wenn wir uns in einer Range bewegen, was sagen überhaupt die Funding-Raten? Also was sozusagen, wer bezahlt gerade wen bei den gehebelten Wetten? So, da ist es dann immer so, dass diese Funding Rates sollen im Grunde genommen immer Anreize schaffen für eine Seite, also sprich für die Bären, für die, also Verkäuferseite oder für die Käuferseite, neue Hebelwetten aufzumachen. Jetzt ist es so, dass diese Funding Rates seit, ich glaube, 2 Wochen knapp negativ sind und die sind auch anhaltend negativ. Und das bedeutet tatsächlich, dass wir ein, ja, wenn es zu negativ wird, das bedeutet, die Bären bezahlen die Bullen dafür, neue Positionen zu eröffnen. War es in der Vergangenheit immer so, dass wir einen Short Squeeze, so nennt man den, sehen könnten. Der wird meiner Meinung nach aktiviert, wenn wir wirklich das Freitagshoch bei ungefähr 20.400 rausnehmen und da dynamisch wieder durchgehen. Dann wird es zu Short-Eindeckungen kommen, weil viele in dem Bereich einfach am Freitag dann auch Short gegangen sind und dann Short-Eindeckungen bedeuten, wer einen Short loswerden will, muss einen Long kaufen und dann ja befeuert das zusätzlich die Dynamik nach oben. Wohingehend ich damit rechne, dass wir tatsächlich einen Squeeze nochmal in Richtung 22.000, 22.500 sehen könnten. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt umdrehen, sondern es ist mehr oder weniger einfach nur ein Play in einer Range, in dieser übergeordneten Range, die wir haben. Und die Bullen neigen dazu, die Bären dann gerne mal abkochen zu wollen.
Ja, also es gibt Argumente für die Short-Position oder für die Short-Bewegung, aber genauso für die Long-Bewegung. Über dem Ganzen schwebt natürlich die Zinsentscheidung am Donnerstag, aber da wollen wir später im Detail drauf eingehen. Die wird dann wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Richtung eindeutig vorgegeben wird. Kommen wir deshalb vorerst noch zur Bitcoin-Dominanz. Die ist ziemlich stark gesunken und das könnte mit dem Merge zusammenhängen, oder?
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir ja schon mal festgestellt hatten, letztens auch, dass Ethereum verhältnismäßig Bitcoin outperformt momentan. Das sieht man ja auch immer schön, wenn man den ETH Bitcoin-Chart selber mal anguckt, also beide direkt im direkten Vergleich miteinander sind.
Und ganz kurz noch, wo sind wir denn gerade bei der Bitcoin-Dominanz? Wir sind da, glaube ich, unter 40% gefallen, ne?
Bitcoin-Dominanz sind wir jetzt bei 39,69. Vorhin, als wir sprachen, waren es 39,75. Tatsächlich relevant die Bitcoin-Dominanz dahingehend, dass wir wieder in dieser wichtigen Unterstützungszone zwischen 40% und auf der Unterseite ungefähr 39% sind. Da liegen dann auch die Tiefs vom Anfang des Jahres, vom 16. Januar und 4. Januar, da hatten wir Tiefs bei der Bitcoin-Dominanz von knapp über 39%. Sprich, da ist jetzt erstmal eine Entscheidung zu erwarten. Schaffen es die Bullen erneut, im Grunde genommen das Ding wieder gen Norden zu schicken und dort ja diesen massiven Support nochmals nutzen zu können, um wieder vermehrt in Bitcoin zu gehen und aus Altcoins raus, zurück in Bitcoin zu wechseln? Oder sehen wir tatsächlich jetzt einen Ausbruch aus dieser Range, dieses Support, Auflösung des Supports nach unten, dann könnten wir ganz schnell nochmal ungefähr 5-6% an Dominanz bei Bitcoin verlieren. Das bleibt durchaus spannend, gerade in Bezug auf, wie du schon sagst, mit The Merge, dass der jetzt ja ungefähr 8-9 Tage entfernt ist. Das würde sich genau ausspielen, dass die Bitcoin-Dominanz bis zum The Merge nochmal in diesen absoluten Tiefsbereich um die 39% fällt, vielleicht sogar ein bisschen drunter, so ein Fake-Out macht und dann am Tag des Merge sich das Ganze wieder umdreht und dann Bitcoin wieder zulegt. Das wäre auch so eine interessante Möglichkeit für die Händler, die Leute so ein bisschen ja in diese Long-Position bei Ethereum reinzudrücken und dann im Endeffekt kommt Bitcoin, der Große, dann doch von hinten und gibt Ethereum so einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf, sag ich mal, und schnappt sich dann die Dominanz und zieht wieder gen Norden. Das wäre so ein Szenario, was ich mir durchaus vorstellen könnte.
Ja, also die Bitcoin-Dominanz, die ist ja jetzt seit Wochen schon gefallen und demgegenüber ist ja die Investition in Altcoins gestiegen. Und ist das jetzt alles zu Ethereum gegangen oder geht das generell in den Altcoin-Markt?
Ja, also mehrheitlich ist tatsächlich so, dass das größte Volumen in Ethereum gewechselt ist. Liegt auch daran, wenn Ethereum die zweitgrößte Kryptowährung ist, hat sie natürlich den zweitgrößten Einfluss hinter Bitcoin, logischerweise.
Absolut.
Und man sieht es aber tatsächlich auch bei anderen Altcoins, unter anderem, du erwähntest es vorhin, weil du selber auch investiert bist in DeFi-Chain. Also im Grunde genommen, die Channel hatten wir auch am Anfang, Ende letzter Woche auch eine Analyse dazu, hatte ich tatsächlich geschrieben. Und seitdem gefühlt geht das Ding steil. Und als hätten alle so diese, meine Überschrift, haben wir eine Bodenbildung bei DFI, als hätten die Leute angefangen, DFI zu kaufen.
Ja, wir sind da mittlerweile Market Maker, ne, durch unsere Analyse.
Logisch. Und da haben wir dann eine krasse Outperformance von DFI gegenüber Bitcoin. Aber es gibt auch einige andere als unter anderem Matic, was zuletzt sehr stark war. Und man kann auch mal einfach mal, wie gesagt, nicht nur die US-Dollar-Charts im Blick haben, sondern sich bei den Handelspaaren, für die man sich vielleicht interessiert, oder für die Kryptowährung, für die man sich interessiert, einfach auch mal die jeweilige Kryptowährung gegen Bitcoin selbst anzugucken, ist dann auch immer interessant zu sehen, sind wir da vielleicht an einem wichtigen Widerstand übergeordnet oder wichtigen Support? Darüber kann man dann auch tendenziell wieder ein bisschen was ableiten, wo die Reise dort hingehen könnte.
Ja, du hattest das ja gerade schon angesprochen, dass Ethereum Bitcoin in den letzten Wochen outperformed hat. Gut, ich meine, das sieht man ja auch im USD-Chart. Aber wenn man dann ETH in BTC-Korrelation setzt in den Chart, da sieht man natürlich dann auch, dass der Chart nach oben zeigt, oder?
Eindeutig. Also wir haben es ist gar nicht so weit entfernt, dass wir im Juni noch wirklich ein markantes Tief angelaufen hatten und seitdem Ethereum sich gegenüber Bitcoin verdoppelt hat, also im Grunde genommen doppelt so stark performt hat, seitdem von ungefähr 0,04 und ein paar zerquetschte auf 0,08, also was sind das, 40% oder so, 80%. Entschuldigung.
Ja, fast eine Verdopplung, wie du sagst, das ist eine super krasse Performance.
Genau, richtig. Nicht knapp 100%, aber es sind irgendwie gute 80%. Das heißt, Ethereum hat wirklich losgelegt. Interessant ist auch, dass man sieht das nicht nur in diesen reinen Werten, wenn man Ethereum gegen Bitcoin anguckt, sondern man sieht es tatsächlich auch bei den Unique-Adressen. Also es werden momentan noch ungefähr 70.000 Ethereum-Adressen jeden Tag erstellt, wenn man auf Etherscan mal guckt. Das muss jetzt nicht heißen, dass das 70.000 neue User jeden Tag sind, sondern du wie ich haben natürlich mehrere Ethereum-Adressen. Nichtsdestotrotz ist da eine eindeutige Tendenz. Und auch interessant ist, dass der Anteil der Staked Ether, obwohl wir jetzt 9 Tage entfernt sind, in den letzten Monat auch deutlich zugelegt hat. Wir haben ungefähr 300.000 neue Staked Ether hinzubekommen. Und das heißt, die Leute setzen auf Proof of Stake und die setzen darauf, dass das mit Ethereum alles erfolgreich wird, der Merge. Und das wiederum spiegelt sich auch wieder tatsächlich in bullischen Wetten via Optionen. Es gibt ja auch immer den Handel mit Optionen. Da sind die nächsten auslaufenden Optionen im Dezember und im Februar oder März meine ich, sind auf All-Time-High. Also im Grunde genommen da massiv gehen da Leute bullische Wetten auf Ethereum ein für die nächsten Monate. Das heißt, da gibt es nicht wenige, die tatsächlich darauf wetten, dass Ethereum in den nächsten Monaten noch irgendwie was vor sich haben könnte.
Das ist ganz interessant, dass du da von den nächsten Monaten sprichst, denn Ethereum hat ja Bitcoin bereits stark outperformed, wie du gerade sagtest, um bis zu 80% oder so. Und das klingt ja so ein bisschen, als wäre The Merge schon stark eingepreist worden. Aber wenn du jetzt sagst, dass die da über Monate hinaus noch darauf wetten, dass Ethereum Bitcoin outperformen wird, dann deutet das ja darauf hin, dass das vielleicht noch nicht alles eingepreist wird, denn oder eingepreist worden ist. Denn die Alternative wäre dazu ja irgendwie so ein Sell the News, ne? Buy the Rumor, Sell the News. Und wenn dann The Merge endlich kommt, dann wird stark abverkauft. Siehst du da irgendwie eine Gefahr für?
Das ist richtig. Ich glaube, das ist dann immer eine Timeframe-Frage. Also welchen Zeitbereich in der Zukunft gucke ich mir an. Ich kann mir durchaus vorstellen, wie du schon sagst, dass wenn wir The Merge erfolgreich abgeschlossen haben, die ersten Leute, die mitunter vielleicht auch im Bereich von $1,000 Ethereum gekauft haben, als der sein Jahrestief da ausgebildet hat, die natürlich sagen, wir stehen jetzt, zum Zeitpunkt des The Merge bei, sagen wir mal, $1,700. Ich nehme diese 1700 erstmal mit, habe ungenommen einen netten Gewinn und kann dann immer noch gucken. Sprich, wir reden da von einem kurzfristigen Gewinnmitnahmen, dieses Sell the News, Buy the Rumor, sell the News. Diese Optionen, von denen wir da reden, gehen aber ja im Grunde genommen in die Monate in die Zukunft. Und die sind davon dann relativ unbeeindruckt. Also es ist sehr wohl vorstellbar, dass wir in der Erstreaktion dann erstmal vermehrte Gewinnmitnahmen sehen und Ethereum durchaus nochmal eine Ecke nach unten läuft. Was aber ja nicht ausschließt, dass wir dann zum Ende hin, Jahresendrallye so nach Motto, dann nochmal höhere Kurse bei Ethereum sehen könnten und Ethereum dann verhältnismäßig weiter stark performt.
Ja, und bei den Futures, hattest du das gerade schon angesprochen, ist das Volumen von Ethereum auch erstmalig in der Geschichte über das von Bitcoin gestiegen?
Ja, das ist auch wieder so ein interessanter Fakt. Hatte ich dir ja heute Morgen irgendwie zugeschickt, den Chart dazu. Den hatte ich am Wochenende gesehen, dass wir, ja, das erste Mal in der Geschichte, also man, da sieht man im Grunde genommen die Relevanz, die Anleger und Investoren auch diesem The Merge zumessen. Wenn man tatsächlich Ethereum es geschafft hat, mit im Verhältnis viel kleineren, ursprünglich kleineren Handelsvolumen, auch einer viel kleineren Marktkapitalisierung als Bitcoin selbst, es dennoch geschafft hat, Bitcoin tatsächlich jetzt im Future-Handelsvolumen, wir reden hier vom Future-Handelsvolumen, out zu performen. Jetzt wird man mal sehen, ob das so eine einmalige Geschichte kurz vorm Merge war oder ob sich diese Tendenz, dass Ethereum und Bitcoin irgendwie so auf Augenhöhe agieren, ein Stück weit dann in nächster Zeit fortsetzen wird, ne?
Ja, spannend. Quasi ein Flippening beim Futures-Volumen. Das zeigt natürlich auch einfach nochmal die Relevanz von Ethereum und dem Merge. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass man Ethereum nicht gegen US-Dollar ausschließlich traden kann, sondern halt auch gegen Bitcoin. Das gilt jetzt aber nicht nur für Ethereum. Man kann ja alle möglichen Coins als BTC-Pair quasi traden. Wieso macht das Sinn oder wieso kann das Sinn machen?
Ich glaube, das ist immer davon abhängig, was man individuell möchte. Es gibt dann nicht richtig oder falsch, sondern es gibt dann die Personen wie ich sozusagen, der seine Brötchen, du sagtest das vorhin so schön, der auch seine Brötchen und seinen Urlaub davon bezahlen muss. Sprich, der handelt tendenziell eher in gegen US-Dollar, wohingehend natürlich unsere Bitcoin-Maximalisten oder Leute, die an den langfristigen Erfolg von Bitcoin glauben, einfach sagen, warum sollte ich immer in US-Dollar zurückwechseln und dann immer viel Zeit auch mein Geld dann im Verhältnis in Stablecoins, also in US-Dollar haben, wenn ich doch aber, mein Ziel ist, so viel wie möglich Bitcoin zu akkumulieren über Zeit, so dass wenn mit spätestens hoffentlich mit dem Halving Bitcoin dann die Schallmauer von 100.000 angreift und durchbricht, möchte ich ja möglichst viele Bitcoin haben. Das heißt, die Leute wechseln im Grunde genommen nicht wieder ständig in Stablecoins zurück, sondern schauen sich einfach die jeweilige Handelspaar oder die jeweilige Kryptowährung an. Zum Beispiel ADA nanntest du jetzt gerade. Da haben wir ja auch eine News, dass jetzt am 22. September da endlich der Vasil Hardfork kommt. Im Zuge dessen dürfte wahrscheinlich das Interesse an Cardano steigen. Und da macht es mitunter Sinn, gerade für Leute, die tendenziell Bitcoin halten und die vermehren wollen, einfach mal auf den ADA-Bitcoin-Chart zu schauen. Und da ist durchaus vorstellbar, dass ADA dann in den nächsten Wochen bis zum Vasil-Hardfork Bitcoin outperformen könnte und man dann im Grunde genommen seine Bitcoin relativ gut vermehren kann, indem man zwischenzeitlich in ADA wechselt und dann, wenn ADA gestiegen ist, wieder zurückwechselt und man im Endeffekt dann mehr Bitcoin hat, ne?
Alles klar, das macht Sinn. Ja, vielen Dank dir, Stefan. Ich hoffe, wir konnten euch wieder einen kleinen Überblick über die Entwicklungen am Kryptomarkt geben. Und damit sind wir nun bei unserem heutigen Hauptthema angelangt, dem EZB-Zinsentscheid am Donnerstag, den 8.9. Geplant sind da bisher 0,5%. Man möchte bis Oktober insgesamt 1,5% hoch. Es wird jetzt aber sogar gemunkelt, dass die EZB den Leitzins eventuell sogar um 0,75% erhöhen könnte. Stefan, einmal zur Einordnung, 0,5%, 1,5%, 0,75%, dass wir dann am Ende irgendwo bei 2, noch was Prozent sind, ist das viel oder ist das wenig?
Für die EZB ist es tatsächlich ganz viel. Also in ihrer Denke ist das enorm viel. Wenn man dazu aber die aktuelle Inflation mal gegenüberstellt, wir haben jetzt letzte Woche noch frische Inflationszahlen gehabt mit dem Verbraucherpreisindex in der EU. Der ist stärker gestiegen als erwartet. Erwartet waren irgendwie 9,0%. Jetzt ist er mit 9,1% dann nochmal stärker. Wir haben dann teilweise, wenn man in die Länder einzeln guckt, auch schon Länder in der Eurozone, so wie Spanien, die jenseits, also die schon zweistellige Inflationsraten haben. Und dann kannst du ja selber eigentlich die Frage beantworten, wenn man da mit 1,5% Zinsen gegen 9% Inflation ankämpfen möchte. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Warum es im Verhältnis dennoch viel ist oder warum die EZB ja Europa faktisch oder den Ländern nicht mehr zumuten kann, liegt ja im Endeffekt daran, dass wir dann ja eine Schuldenkrise oder eine, ja, im Grunde genommen eine Euro-Schuldenkrise wie 2011 reloaded sehen könnten, weil dann Länder wie Griechenland, Portugal und insbesondere auch Italien deutlich Probleme bekommen könnten, weil ihre Staatsanleihen, wenn die Zinsen auf die Staatsanleihen derart steigen, bekommen wir dann einfach ein Problem, dass Italien irgendwann das dann nicht mehr zurückzahlen kann, die Zinsen, und die ganzen schwachen Länder im Grunde genommen ja, unter die Räder kommen können. Eine ähnliche Problematik sehen wir momentan auch schon in Schwellenländern in Asien, die da noch so ein Stück weiter voraus sind. Aber eigentlich hätte die EZB, das ist immer das Problem, eigentlich hätte die EZB vor Jahren oder in der Zeit, als wir wirklich wirtschaftliches Wachstum hatten und die Wirtschaftsräume in Europa, die einzelnen Länder wirklich gut dastanden, in der Zeit erhöht man klassischerweise die Zinsen, weil dann kann die Wirtschaft das auch vertragen. Jetzt haben wir
das. Warum ist das denn da nicht gemacht worden?
Warum ist das nicht gemacht worden? Das ist immer wieder eine gute Frage. Das Problem ist, glaube ich, dass Frau Lagarde permanent die schwachen Länder im Blick haben muss. Wir haben nun mal leider eine europäische Währungsunion damals gehabt, die zwar den Euro eingeführt hat, aber weder gleiches Steuerrecht noch gleiches Wirtschaftsrecht. Also im Grunde genommen, wir köcheln alle in unseren in den eigenen Ländern unser eigenes Süppchen, haben aber eine gemeinsame Währung. Und da haben wir halt die starken Nordländer, unter anderem jetzt Deutschland, Holland, Finnland und derartige Länder und auch gegebenenfalls Frankreich kann man da vielleicht noch mit reinziehen. Und dann haben wir die südlichen Länder, insbesondere Italien und Griechenland und Portugal, auch die enorm schwach sind. Und würde man da dann die Zinsen hochziehen in diesen florierenden Zeiten, wenn die Wirtschaft floriert, dann bekommen die ganz schnell wieder Probleme. Und das sieht man jetzt aktuell zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon erwähnt hatte, die Wetten auf einen Zahlungsausfall bei in Italien sind momentan auf 2008er Niveau. Also die Hedgefonds in Amerika wetten gerade wieder massiv gegen Italien. Und das ist auch so ein Problem, was Frau Lagarde dann irgendwie erstmal deichseln muss.
Ja, wie wette ich denn auf einen Zahlungsausfall eines Landes? Oder wie shorte ich Italien?
Du kannst das gar nicht, ich kann das auch nicht. Das ist uns kleinen Retailern nicht vorbehalten. Man nennt dieses Produkt oder das Derivat, über die man das machen kann, Credit Default Swaps.
Das erinnert mich an die Immobilienkatastrophe, glaube ich, 2008. Da waren die CDSs oder CDS doch auch ganz stark im Rennen, oder?
Genau. Also das ist im Grunde genommen immer die Möglichkeit, auf diesen Spread zu wetten, dass man faktisch den Basiswert und die Zinsentwicklung dann hat. Und wenn da eine große Disparität entsteht, dann wettet man im Grunde genommen auf diesen Spread dazwischen. Und wenn diese Wette, weil es ein Derivat ist, geht diese Wette dann auf, verdient man sich dumm und dämlich. Mal so als kleines Beispiel, ist auch gar nicht lange her, da gibt es einen großen Hedgefonds-Manager in Amerika, der hat im Zuge kurz vor Corona, als er gesehen hat, das könnte jetzt alles wirklich schwierig werden und wir könnten eine weltweite Pandemie bekommen, hat der 24 Millionen US-Dollar, im Verhältnis für ihn eine kleine Summe, investiert in Credit Default Swaps, indem er darauf gewettet hat, dass die ganze Kiste irgendwie erstmal zusammenklappen könnte, was es im Endeffekt gemacht hat. Und er hat aus 24 Millionen dann 1,1 Milliarden gemacht, nur über CDS-Wetten.
Herzlichen Glückwunsch.
Also da ist unglaubliches Potenzial, wenn man denn weiß, was man dort tut und auch in den richtigen Momenten in das richtige Produkt investiert. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir uns beiden ist das nicht vorbehalten, das zu tun.
Ja, wenn jetzt Institutionelle stark auf den italienischen Zusammenbruch wetten, kann das diesen Zusammenbruch noch verstärken oder befeuern oder haben die mit ihrer Wette gar keinen Einfluss darauf?
Sie haben keinen direkten Einfluss, weil den Einfluss sozusagen hat die EZB, die hat da ja die Hoheit. Nichtsdestotrotz hat das natürlich, also wie würde der Schwabe sagen, wo ich jetzt auch gerade war, das hat natürlich ein absolutes Geschmäckle. Und es zeigt im Grunde genommen, wie Anleger oder institutionelle Investoren aktuell Italien sehen.
Okay, also das ist ein Stimmungsbarometer.
Genau. Und sollten diese Wetten halt dann überhand nehmen und Frau Lagarde kriegt es nicht sozusagen kontrolliert, diese Fine Line zwischen wie viel Zinsen kann ich noch erhöhen und wie viel können aber auch die Länder noch vertragen, in diesem Fall Italien. Und da wird man dann genau sehen, weil Fakt ist, sollte Italien mal die Kredite seiner Staatsanleihen nicht zurückbezahlen, dann könnte es dann tatsächlich eng werden, weil wir wissen, vielleicht manche von euch wissen das noch aus 2008, 2009 und dann wieder 2011 insbesondere, dass es hieß Italien too big to fail. Also sprich Italien, man könnte im Grunde genommen Griechenland kann man einfangen, Portugal kann man einfangen, weil deren Wirtschaften einfach im Verhältnis klein sind. Aber Italien ist dann doch wirklich ein dicker Klotz, der auch zu groß wird für die EU und auch für Deutschland und die anderen starken Länder in Europa, Italien auffangen zu können.
Ja, also die spannende Frage an Lagarde, du sagtest vorhin, hoffentlich stellt die irgendein Journalist in dem Pressemeeting nachher, in der Pressekonferenz, ja, wie will Italien die höheren Zinsen handeln, wenn die aktuell schon solche Probleme haben?
Ja, und das ist genau das, was sie vermutlich auch nicht so richtig beantworten kann. Und da wird sie sich so wahrscheinlich so ein bisschen drum drehen um diese Antwort und vermeintlich wieder darauf verweisen, dass sie ja starke Instrumente hätten, um irgendwas zu kontrollieren. Aber das ist schon, wie du sagst, das ist reine Psychologie. So, man darf dieses Angst-Theorem oder diese Problematik, die momentan so um Italien irgendwie so ein bisschen besteht, die muss man einfach entschärfen durch Sätze wie whatever it takes und wir haben das im Blick und wir bekommen das hin und unsere Toolbox ist noch nicht ausgeschöpft und wir überlegen uns das nächste wilde Instrument, um das dann wieder unter Kontrolle zu bekommen. Nichts anderes kann sie faktisch sagen, weil die Core Facts, also die harten Daten, sprechen nun mal schlicht und einfach dagegen.
Ja, also man kann ja eigentlich nur hoffen, dass sie das irgendwie mit ihrer Toolbox und ihrem Instrumentarium in den Griff kriegen, denn wir alle wollen von dieser Inflation runter, aber auch niemand hat jetzt Lust darauf, dass Italien da den Bach runtergeht. Das ist in der Tat eine sehr unschöne Zwickmühle, oder?
Das ist die absolute Krux, die wir da haben. Und ich möchte auch nicht in ihrem Stuhl sitzen aktuell. Ne? Also alle meckern immer an ihr rum. Das ist halt schwierig, was wir in Europa die Problematik haben. Auch gerade, weil wir halt einen Wirtschaftsraum sind, den wir gleich eine Währung zusammen haben, wo wir im Grunde genommen aber ein Europa der zwei Geschwindigkeiten haben und eigentlich einen Südeuro und einen Nordeuro bräuchten, die definitiv nicht gleich stark sein würden. Und das ist quasi das, was sie kann das nicht jedes Mal so direkt sagen, aber sie muss halt mit den Konsequenzen leben und irgendwie probieren, diese Konsequenzen bestmöglich zu meistern, sage ich einfach mal, ne?
Ja, also der kommende Donnerstag, der 8.9., der wird super spannend. Um wie viel Uhr ist da mit ersten Statements zu rechnen?
Ja, das geht los um 13.45 Uhr. Das hat sich lustigerweise alles minimal verschoben. Warum sie das gemacht haben, ist mir auch nicht ganz klar. Aber jetzt ist es so, dass man um 13.45 Uhr kriegen wir den Zinsentscheid. Das heißt, da wissen wir dann erstmal direkt, wie viel die EZB die Zinsen hochzieht. Tatsächlich ist so, wie du schon sagtest, man ist die ganze Zeit, und da steht auch bei mir im Wirtschaftskalender noch drin, dass eine Leitzinserhöhung von 0,5% gerechnet wird. Jetzt ist es so, dass seitdem Jackson Hole in der Vorwoche Herr Powell da so auf den Tisch gehauen hat und sagt hat, whatever it takes im Prinzip, wir müssen die Inflation runterbekommen und wir werden, es wird der Wirtschaft wehtun, aber wir werden die Leitzinsen vermutlich viel stärker und länger erhöhen müssen, als es der Wirtschaft eigentlich lieb ist. Und das hat ja im Grunde genommen direkt wenige, ich glaube, das war eine Stunde später, da kamen dann schon die ersten so Stimmungen oder Meinungen dazu, die dann gesagt haben, oh ja, also wenn die Fed aber jetzt, dann muss die EZB ja auch aber ganz zwingen, weil die hinkt ja sowieso schon, die ist ja sowieso schon noch schlimmer behind the curve als die Fed. Und da hat man dann direkt mal kooperiert, dass man sagen würde, okay, es ist jetzt durchaus auch vorstellbar, dass die EZB nicht nur 0,5% hochzieht, sondern 0,75% hochzieht. Das sagen auch tatsächlich Bank of America, Goldman Sachs etc. Die sind alle dabei und sagen, 0,75 ist drin. Es gibt sogar tatsächlich ein, zwei Stimmen, die ich gelesen habe, die gesagt haben, 1% wäre drin. Ich glaube nicht, dass sie sich das traut, weil das im Grunde genommen die Auswirkungen auf den Anleihemarkt in Europa dann zu stark wären. Aber man sieht, die EZB ist in Zugzwang.
Absolut. Also sehr spannend. Wir begleiten das Ganze auf Twitter. 13.45 Uhr, sagtest du?
Genau. Und dann kommt 14.15 Uhr kommt die Pressekonferenz von ihr. Da muss er dann vor die Kameras und wahrscheinlich schwierige Fragen beantworten. Lustig ist, und das habe ich, oder das heißt lustig, ist wahrscheinlich eher erschreckend, und ich habe mir bisher auch noch keinen Reim darauf machen können. Gestern Abend habe ich dann, als ich so diese Wochenvorschau geschrieben habe, für was ist in dieser Woche wichtig, ist mir aufgefallen, dass auf einmal zwei weitere Termine für den Donnerstag eingebucht wurden. Tatsächlich redet Herr Powell dann selber, also sprich der Chef der Notenbank in den USA, redet auf einmal um 15.10 Uhr auf den Donnerstag, ist da wohl eine Pressekonferenz anberaumt, habe ich so auch noch nie gesehen.
Gerade, ja, vielleicht kommentiert er den EZB-Zinsentscheid.
Ja, oder er sagt so nach dem Motto, das ist jetzt in Europa und so stellen wir das uns in Amerika vor. Oder vielleicht ist es auch irgendwas mit einer konzertierten Aktion, die EZB und die USA, die Fed zusammen machen müssen. Schlicht und einfach mit der Problematik geschuldet, dass der US-Dollar so unglaublich stark ist. Und der US-Dollar, ja, wir sehen es ja selber auch, faktisch die Inflation in Europa nochmal zusätzlich befeuert. Und ja, wenn man als Deutscher momentan oder als Europäer momentan in den USA einen Urlaub machen will, sollte man lieber nicht machen, weil der Euro ist derart schwach, dass man gefühlt so viel mehr bezahlt. Wie gesagt, ein Bekannter von mir hatte ich dir vorhin erzählt, $80 für ein normales Essen in Las Vegas und jetzt nothing fancy. Da sieht man schon, wie wenig, dass man mit dem Euro momentan nicht weit kommt.
Ja, fühlt sich ein bisschen an, wie wenn man beim Urlaub durch die Schweiz fährt.
Genau. Und dann um das Abschließen an dem Donnerstag, was wir da tatsächlich haben, und das macht es dann noch spannender, dass dann Frau Lagarde tatsächlich um 16.15 Uhr nochmal für die Kamera tritt. Also wir haben um 14.15 Uhr die offizielle EZB-Pressekonferenz zum Leitzinsentscheid, wo sie Rede und Antwort stehen muss. Dann kommt Herr Paul um 15.10 Uhr und dann kommt Lagarde nochmal hinterher. Ich habe bisher nicht rausfinden können, wieso das so ist. Haben die bisher nicht speziell angekündigt, wieso sie das machen müssen. Es wird in jedem Fall spannend. Es wird definitiv für erhöhte Volatilität sorgen. Also wer nicht am Rechner ist und wer insbesondere auch kurzfristig investiert ist, sollte eventuell lieber an der Seitenlinie stehen und erstmal gucken, was dabei rauskommt, bevor er sich irgendwie in den Long oder Short verfängt und dann, liebevoll gesagt, einen auf den Mund bekommt.
Ja, wunderbar. Wir begleiten das, wie gesagt, auf Twitter. Folgt uns gerne auf Twitter, da seid ihr dann immer top aktuell und sehr zeitnah informiert. Und vielen Dank, Stefan, für diese Einordnung. Damit sind wir mehr oder weniger auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Aber noch nicht ganz, denn bevor wir die Aufnahme beenden und in unseren Satoshis baden, noch die enorm wichtige Frage. Was wird der Zinsentscheid wird wichtig, ja, aber was wird uns in der kommenden Handelswoche erwarten und was bedeutet das für die Kursziele von BTC und ETH?
Ja, wie gesagt, alle gucken auf den Donnerstag. Und das ist im Grunde genommen das einzige wirklich wichtige Datum diese Woche, nachdem wir da letzte Woche den großen Arbeitsmarktbericht hatten, der ja auch schon nicht gut ankam, wie wir gesehen haben, Freitagabend, als auf einmal alles abverkauft wurde. Was bedeutet das für Bitcoin? Wir haben momentan, hatten wir ja vorhin gerade schon gesagt, dass wir eine Verengung der Handelsrange haben. Sprich, wenn wir dort einen Ausbruch sehen, wird die Range sich wieder vergrößern. Das heißt, es dürfte auch wieder mehr Volatilität reinkommen. Daraus abgeleitet haben wir Kursziele für Bitcoin. Nur mal kurzfristig. Auf der Unterseite brauchen wir dringend, muss aus Sicht der Bullen der Bereich zwischen 19.200 und 18.950 unten erstmal halten. Wird der gebrochen, dürfte es eine Ecke tiefer gehen. Da haben wir dann ja das Jahrestief im Blick und da wird es dann langsam dünn für die Bullen, um es mal so zu sagen. Auf der Oberseite sollte diese
besagte... Wo liegt das Jahrestief ungefähr?
Das Jahrestief waren bei 17.000 und ein paar zerquetschte, du fragst mich was. Da hatte ich jetzt selber das Tief ganz genau ist bei 17.400. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn diese bärische Divergenz, die ich da jetzt angesprochen hatte, die wir in den 4, 8 und 12 Stunden Chart sehen, wenn die sich wirklich voll nach unten auflösen sollte und wir auch diese 18.900er Bereich krachend irgendwie nach unten verlassen, glaube ich tatsächlich nicht, dass wir am Jahrestief halten. Klar, wir werden da eine kleine Gegenbewegung geben. Es gibt immer welche, die dort ihre Shorts auflösen und ein paar Leute kaufen dann da mutige Glücksritter kaufen da rein. Aber da könnte ich mir von der Bewegung einfach, wenn ich die aus der Vergangenheit die Bewegung ableute, ist eher ein Rückfall in den Bereich 16.000, 16.180. Das ist auch für mich das nächste Kursziel Ouch. Auf der Unterseite, wenn das Jahrestief gerissen wird.
Okay, unschöne Zahl für alle Bullen und für alle Hodler, aber habt ihr mal gehört, müsst ihr erstmal nicht in Panik verfallen. Aber es gibt ja auch noch Ziele auf der Oberseite.
Genau.
Wir wissen ja nicht, wie das aufgelöst wird.
Ja, wichtig wird wirklich, dass Bitcoin es schafft, diesen Bereich 20.400, 20.500 rauszunehmen. Da war im Grunde genommen letzte Woche sind wir genau, da war ein CME Future Gap, das war bei 20.490. Und das haben wir genau dann am Montag, also das haben wir quasi in den Folgetagen direkt kassiert, haben es einmal geschlossen und dann ging es da oben nicht weiter und dann ging es wieder nach unten. Wir müssen quasi diesen Bereich, also sprich das zum einen das Freitagshoch, was bei 20.000 400 Pi mal Daumen und dann das Wochenhoch von letzter Woche bei ungefähr 20.550. Die müssen wir wirklich dynamisch nehmen. Und dann kann ich mir auch, wie gesagt, dieses Short-Squeeze-Szenario durchaus vorstellen, weil dann nämlich die Bären anfangen, sich ihre Shorts zu covern. Und dann kann ich mir schnell vorstellen, dass wir wieder einen Sprung in Richtung zumindest mal der alten Abrisskante bei oder den alten Zwischenhochs bei 21.900 sehen könnten. Maximal sehe ich oben im Bereich 22.500, 22.600. Das ist so dieser Bereich, wo wir reinlaufen könnten, wenn die Bullen wirklich nochmal die Kurve bekommen.
Alles klar, wie sieht's bei Ethereum aus?
Ethereum, tatsächlich finde ich ja momentan, ist durchaus der spannendere Chart. Ethereum hat sich deutlich bullischer gezeigt. Ethereum hat ja wirklich diesen Key oder die Schlüsselunterstützung bei 14,25 in der Vorwoche, quasi letzte Woche, vor 7 Tagen, Pi mal Daumen, genau perfekt verteidigt, war dann wieder hochgelaufen. Sprich, Unterseite ist diese 14,25 nach wie vor relevant und sollte mir die aufgeben. Dann haben wir noch einen Zwischensupport. Das wäre das auch das Verlaufstief vom 26. Juli. Das ist bei $13,357. Da kommt momentan tatsächlich im Tageschart auch das untere Bollinger Band, was da stützend wirken dürfte im ersten Touch sozusagen dieses Levels. Für mich ist das maximale Kursziel auf der Unterseite. Sollte es wirklich jetzt nochmal runtergehen in den nächsten 7 Tagen vor dem Merge, könnte ich mir vorstellen, dass wir in das Golden Pocket der aktuellen Bewegung laufen von 880, dem Jahrestief, das ist sozusagen die Null und dem All der Eins, diese $2030, das sind im Grunde genommen diese Bewegung, die ich da anlege. Und dann wäre das Golden Pocket, das 61er wäre bei $13,320, maximal 12,83. Das wäre dann auch ein Retest von dem Ausbruchslevel, als wir im Grunde genommen die Rallye dann nach oben angefangen haben. Ne?
Ja, nach oben ist ein gutes Stichwort. Welche Kursmarken hast du dir nach oben notiert?
Da habe ich das Hoch vom 25. August definitiv bei 17.723, $1.725. Gehen wir da, schaffen wir es da ordentlich drüber mit Druck, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir dann relativ schnell nochmal gen ungefähr $19.900, $1.910 ansteigen können.
Das ist doch eine Marke, die Ethereum-Investoren sicherlich gerne hören. Ja, vielen Dank dir, Stefan. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Kursanalysen rund um Bitcoin und Co. wollt, dann schaut, wie gesagt, am besten bei uns auf der Webseite vorbei oder holt euch direkt die BTC Echo App. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gerade hört da oder schickt uns euer Feedback via E-Mail an podcast@btc-echo.de. Und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch einen guten Start in die Woche.
Ja, von mir auch eine erfolgreiche Handelswoche.